damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Super-Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der debilen Bärbel Breakout. Hallo ihr Süßen. Ja, es ist Dienstag, das heißt neue Folge und ich habe mir diese Woche niemand anderen eingeladen als die sehr große und stark patente Jurassica Parker. Yay! Viele von euch kennen Jurassica natürlich, ich nehme an die meisten. Wer Jurassica nicht kennt, Jurassica ist ein sehr, sehr großes Mädchen aus Berlin, die sich, würde sagen, bei YouTube hat es angefangen, dass sie sich einen Namen erarbeitet hat und ist mittlerweile auch Talkshow-Moderatöse, hat ihre eigene Talk Late Night im BKA-Theater, aber auch eben auf YouTube, die hat mehrere Staffeln von ihren eigenen stark patent voll verföhnten TV-Formaten gemacht, die alle wahnsinnig lustig sind. Die kann man sicherlich alle noch gucken. Ich packe ihren YouTube-Kanal in die Shownotes, dann könnt ihr das sehen. Wir tauchen natürlich ein bisschen tiefer ab, wir gucken ein bisschen, wo kommt sie her, wie hat sie sich entwickelt, weil das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Und schauen natürlich auch, was uns verbindet, nicht? So. Und ich war kürzlich zu Gast bei ihr im BKA in ihrer Late-Night-Show. Den Link packe ich auch in die Shownotes. Und den Rest hört ihr euch jetzt einfach an. Gut, ihr Süßen. Viel Spaß dabei. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Ach ja, und abonniert mich. Abonnieren. Spotify, Podimo, Podigy, Apple Podcast. Und bei YouTube poste ich auch immer das ganze Ding. Und ja, viel Spaß. Ja, aber wir wissen schon. Hallo Jurassica.
Hallo Barbie.
Ach, diese Stimme.
Ja.
Ja.
Du hast ja auch eine sehr sonore Stimme.
Also. Ja.
Ja, ja. Immer gut.
Schatz, wie geht's dir heute?
Heute geht's mir ganz gut.
Ja.
Um das mal so ganz kurz zu beantworten.
Geil.
Ja.
Guten Tag gehabt bisher.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Das freut mich. Schatz, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja.
Ich war ja vor kurzem auch schon bei dir in der Show. Wir kennen uns ja echt schon sehr, sehr lange, aber wir haben so wenig Kontakt eigentlich.
Das
ne?
stimmt, ja.
Ja.
Das stimmt.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hattest. Wie kam es denn dazu nach so langer Zeit?
Na ja, gut, also die Show mache ich ja jetzt seit 5 Jahren, glaube ich.
Ja.
Und wie kam das dazu? Irgendwie hat sich das nie ergeben, weil ich auch immer versuche, so wenig Transvestiten wie möglich in die Show einzuladen. Nee, nein, einfach weil, also eigentlich ist ja mein Anspruch an die Show, wirklich immer Leute reinzubekommen, die halt nicht unbedingt zur Szene gehören.
Ja.
Weil ich das auch spannender finde, Leute zu haben, die ich nicht kenne.
Ja.
Und aber ich wollte dich tatsächlich schon viel länger da haben und es war auch ein längerer Anlauf bei uns beiden, bis es dann geklappt hat. Sure. So ein paar Monate war der Vorlauf und es war mal an der Zeit einfach so. Mein Mann sagte dann irgendwann, jetzt lad doch mal endlich mal Barbie ein. Okay, dann mach ich das jetzt mal.
Ja. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen.
Ich auch.
Leute fanden das irgendwie lustig.
Ja, hoffentlich.
Schatz, ich fange oft ganz von vorne an.
Ja.
Ich finde, es macht hinten raus mehr Spaß, wenn man vorher weiß, wer die Person eigentlich genau ist. Du bist Berlinerin, richtig?
Ja.
Das hatte ich nicht auf dem Zettel.
Ja, ich bin Berlinerin in Neukölln geboren, in Britz.
In Britz, das ja. Beverly Hills von Berlin.
Ja, ich sag mal die Upper East Side von Neukölln, genau. Das ist ganz beschaulich, ich weiß nicht, ob du Britz kennst.
Na, die Sally hat da einen Garten, insofern kennst
ja,
du
genau,
das daher.
Ja, genau. Und da unweit davon, Alt-Britz hieß die Straße, wo ich groß geworden bin, da gibt es eine alte Dorfkirche, da gibt es auch ein altes Schloss noch, das Schloss Britz.
Oh, wow.
Es ist wirklich ganz süß da. Die Kirche ist, glaube ich, auch von 1300 irgendwas, also es ist wirklich schon ganz alter Krass. Dorfkern. Und ja, da war ich auch auf einer Schule, die Fritz-Karsen-Schule, da war meine Elakai auch auf der Schule tatsächlich. Ach. Das ist mir irgendwann aufgefallen. Das war auch eine alte Dorfschule, also wirklich auch von ein paar hundert Jahren tatsächlich, die immer wieder renoviert wurde. Das war wirklich sehr süß da als Kind.
Das heißt, es hat fast was Provinzielles da, so ein bisschen was
Total.
Beschauliches und Ruhiges.
Ja, also immer wenn Leute, die nicht aus Berlin kommen, sich Neukölln vorstellen, dann ist es das absolute Gegenteil von Neukölln. Also da ist nichts.
Mhm.
Ja.
Okay. Und da bist du deine, warst du deine gesamte Jugend da oder bist du irgendwie
seid
ihr hin und her gezogen?
Also ich bin, war bis, bis ich 9 war dort in Britz und dann, da waren wir in einer Mietswohnung.
Eine Mietswohnung?
Eine Mietswohnung. Und das war da tatsächlich ganz toll. Also ich habe auch wirklich positive Erinnerungen an diese Zeit, weil das war so ein Häuserblock, wo viele andere Kinder auch wohnten und in der Mitte war ein großer Spielplatz, man traf sich da auch immer und also es war ganz toll da und hinter dem Haus war ein Feld, in dem wir gespielt haben, ich konnte zur Schule laufen innerhalb von 5 Minuten, also es war wirklich ganz behütet und beschaulich und musste dann da weg, weil meine Eltern unbedingt sich ein Haus kaufen wollten in Rudo. Das ist noch weiter südlicher, für alle, die nicht wissen, wo Rudo ist, der südlichste Zipfel von Neukölln. Und das ist so eine klassische Einfamilienhausgegend. Da war ich dann, ab 10 Jahren war ich dann dort, fast direkt an der Mauer, die stand früher noch.
Okay.
Und es gab auch bei uns, ich bin dann am Wochenende auch mit meinem Vater dann mit dem Fahrrad da mal zur Mauer oft gefahren und da war da so ein Aussichtsturm, wo man dann über die Mauer gucken konnte und in den Osten gucken konnte. So, das war für mich völlig normal. Ich finde jetzt im Nachhinein, finde ich das total absurd eigentlich, aber als Kind ist das dann normal, wenn man so groß wird. Und da war ich dann, bis ich 20 war und dann ausgezogen bin, war ich dann
dort. Ach krass, so lange warst du zu Hause?
Ja.
Ach schön.
Ja. Naja, doch, ja.
Gab es Probleme, oder?
Nee, ach du, ja, aber ich meine, irgendwann will man halt auch weg dann. Mhm. Und ich tatsächlich, also ich muss im Nachhinein, wenn ich immer so zurückblicke, ich glaube, ich war ein ganz angenehmes Kind. Nicht unbedingt in der Pubertät äußerst aufmüpfig oder irgendwie schwierig im Umgang, denke ich zumindest. Mhm. Und man hat sich so arrangiert. War jetzt nicht schlimm.
Okay.
Ja.
Erinnerst du dich an das erste Mal, dass du gespürt hast, dass du anders bist als die anderen?
Ja, also ich denke mal, Barbie. Also tatsächlich, das Barbie-Thema ist ein Ding. Also ich wollte schon ganz früh auch mal mit Barbies spielen und habe auch meine erste Barbie, glaube ich, mit 7 oder 8 geschenkt bekommen von meinen Eltern zu Weihnachten. Das weiß
ohne Murren.
Ohne Murren, ja, das weiß ich nicht genau. Mir haben sie kein Murren gegenüber gezeigt.
Super.
Aber mal sehen, ich denke mal, mein Vater, der halt doch sehr, der ist Autoschrauber, der ist, der hat sehr viele männliche Hobbys und Attribute, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass sein Sohn dann doch lieber mit Barbies anstatt mit Autos spielt, das fand er, glaube ich, schon befremdlich damals. Aber das wurde nie thematisiert. Und da haben sie mir doch eigentlich immer relativ viel Freiraum gelassen, was ich sehr angenehm finde.
Ach, schön.
Ja. Und ich glaube, ich war schon früher in der Grundschule in meine Mitschüler verliebt, verknallt, verguckt zumindest so. Das erinnere ich noch so, dass auch beim Sportunterricht ich immer geguckt habe. Ja, und von daher, ich würde sagen, Grundschule das erste Mal so.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Und sind die anderen darauf aufmerksam geworden? Also wurdest du irgendwie ausgegrenzt, gebulliert oder so? Bei mir haben sie das sehr früh gemerkt. Also ich war, glaube ich, schon im Kindergarten die Schwuchtel.
Naja, ich weiß gar nicht so genau. Die Schwuchtel war ich dann erst so ab der 8., 9. Klasse in der Oberstufe. Da wurde ich richtig schlimm gemobbt. Also nicht, dass ich verkloppt wurde oder so, aber da war ich doch unter den Jungs doch dann auch die Schwuchtel. Aber so früher im Grundschule, da kann ich mich nicht dran erinnern. Da war ich halt auch nur mit Mädchen eigentlich befreundet. Das klassische Ding. Aber das war noch alles relativ in guten Zügen, ja.
Ja. Okay.
Dann in der Oberstufe, ja, ich meine, da waren halt dann so die Coolen in der Klasse, die immer halt dann die ganzen Mädchen von denen angehimmelt worden sind. Und ich habe die natürlich auch angehimmelt. und da war das natürlich dann so, dann die haben mich dann halt natürlich immer beschimpft. Du bist doch schwul und mich im Unterricht halt irgendwie mit Dingen beworfen und das Übliche halt.
Hast du dich gewehrt? Oder?
Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Ich war ganz eingeschüchtert, ich glaube, wirklich sehr verletzlich. Es gab auch wirklich Tage, wo ich überhaupt nicht in die Schule gehen wollte, weil ich keine Angst wirklich, aber es war sehr unangenehm, so behandelt zu werden. Und hatte aber das Glück, dass ich einen guten, also ich hatte so einen Spielfreund von ganz früher, noch aus den Alt-Britz-Zeiten, weil die Eltern waren befreundet und mit dem war ich auch in der Oberstufe noch immer noch befreundet. Und von da hatte ich immer so noch so ein bisschen die Verbindung zu den Jungs durch diesen Kolja hieß er. Und von daher habe ich da auch dann immer noch so ein paar Jungsfreundschaften gehabt. Also irgendwie war ich so zwischendrin. Ich weiß nicht, so völlig die schlimme Schwuchtel, die ausgegrenzt wurde von denen, ja. Das war alles immer sehr, wie sagt man, ambivalent.
Ja, bei uns war das, glaube ich, ähnlich. Also ich hatte so meine Mädchengang halt.
Ja.
Die mich teilweise auch beschützt haben dann, wenn die Jungs von der Gesamtschule rüberkamen, um mir auf die Fresse zu hauen. Ja. Das war ja bei uns so. Ich war auf dem Gymnasium und die kamen oben von der Rosenbergschule, hieß die, kamen die runter und haben dann, haben sich verabredet, um die Schwuchtel zu klatschen. Und da war dann manchmal, dass sich die Mädels so vor mich gestellt hatten. Und ich hatte auch so Jungsfreundschaften, aber also von denen hätte sich das keiner getraut. Da waren schon die Mädels, die
ja, ja.
mehr Eier hatten am Ende. Tatsächlich, ja. Kannst du dich erinnern, wann das erste Mal, wann du gedacht hast, ich ziehe mir mal ein Kleid an oder ein Röckchen?
Ach Gott. Also verkleidet habe ich mich schon immer gerne. Ich glaube, mein erstes Kleid, das ich anhatte, war das Hochzeitskleid meiner Mutter. Das muss so mit 6, 7 gewesen sein. Da war sie einkaufen oder auf jeden Fall war sie weg und sie kommt wieder und ich stehe im Schlafzimmer mit diesem Hochzeitskleid an. Und sie hat mich dann sofort wieder ausgezogen, weil dieses teure Kleid, das muss doch wieder in den Kleidersack. Und ach, das kannst du doch nicht machen, eher so. Und dann habe ich immer wieder, ich hatte eine ganz tolle Oma Uschi, mütterlicherseits meine Oma, und die war Schneiderin gewesen, schon lange in Rente dann. Und die, wenn ich bei der war und bei meinem wunderbaren Opa Manfred, da war ich sehr oft und die hat mich immer verkleidet. Also die, da durfte ich an ihren Kleiderschrank ran. Geil. Und die hatte tolle Fummel und da hat die auch so Hüte gehabt und sogar noch alte Perücken aus den 70ern, die sie früher getragen hat, geil, so, ne, als Frauen ja auch noch Perücken getragen haben. Und da durfte ich dann immer, und da haben wir immer so feine Damen gespielt miteinander, so mit so Tee trinken im Wohnzimmer. Und dann habe ich so, da habe ich es halt so, dann habe ich so erzählt, auch so, wie ich so lebe als Dame von Welt und so. Und mein Opa hat da auch immer mitgemacht. Also es war wirklich immer ein ganz tolles, ganz toll bei denen.
Das klingt auch sehr supportive.
Ja, also total.
In deiner Familie hat dir keiner Stress gemacht.
Überhaupt nicht.
Ach, wie geil.
Also überhaupt nicht. Da, ja, Gott sei Dank.
Das ist echt schön.
Ja. Und dann aber das richtige Mal, also das waren die ersten Male, dann war ich ja dann irgendwann in Rudo, dann so ab 12, 13 hatte ich auch nur Mädchenfreundinnen in der Straße. Da ist ja so in der Straße, ne, da kennt man ja alle Nachbarn und so und dann spielt man miteinander und mit den ganzen Mädchen. Eine Freundin von mir, Anja Germann, die hatten da in dem Haus einen, ja, so ein, also ein Keller, und da gab es halt so einen Spielraum, also wo man dann Höhlen bauen konnte und sich verkleiden konnte und Lego bauen konnte und bla. Und die haben eine riesige Verkleidungskiste gehabt und da haben wir uns auch immer verkleidet. Und da war ich dann auch immer sehr ausstaffiert als rüschige Königin, habe aber immer so vordergründig gesagt, na, ich bin der König, ich bin halt nur ein bisschen rüschiger Ludwig. Als normale König. Genau, ja so.
Ludwig.
Also ich glaube, ich habe schon immer Kleider getragen.
Ich habe bei dir nicht das Gefühl, also bei vielen anderen Drags, die ich kenne und auch bei mir selber, sehe ich wohl, dass da auch ein Trans-Hintergrund irgendwie geartet dahinter steht, jetzt nicht transsexuell, aber ne, in irgendeiner, nicht binären Weise. Bei dir habe ich aber das Gefühl, das ist schon eher, ich bin ein schwuler Mann und ich trage halt dann ein Kostüm quasi.
Ja, ja.
Ist das so?
Das ist total so.
Okay.
Also ich bin sehr gerne Mann und sehr gerne schwul. Und das ist tatsächlich ein Kostüm, ja. Wobei es auch Lebensart ist. Also ich merke auch, wenn ich jetzt mal irgendwann mal eine Pause habe von ein paar Wochen und gar nicht Fummel trage, dann brauche ich das wieder. Dann bin ich unterfummelt tatsächlich. Mhm. Also irgendwie scheint es doch dann auch was Wichtiges für meine Persönlichkeit zu sein. Mhm. Aber ja,
so. Aber du veränderst dich ja auch gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass du eine Rolle spielst in dem Sinne. Also
überhaupt
ich erlebe
nicht.
Dich ganz genauso, ja. Wenn du... Oskarchen, jetzt hör doch mal auf, hier rumzuschreien.
Ja, die Katzen, die sind wieder sehr laut gerade. Oh.
Erzähl mir von deinem Coming Out. Also es klingt ja bis jetzt so, als wäre das alles unproblematisch. Also als würden deine Eltern dann noch unproblematisch reagieren. War das so?
Nein. Nein. Also das ist natürlich eine ganz eigene Geschichte. Das war aber auch wirklich sehr verquer alles, weil ich war 17, als ich mein Coming-out hatte, und war in der 11., 12. Klasse, irgendwie sowas. Damals musste man noch 13 Jahre Abitur machen.
Mhm,
wo hast du Abitur gemacht?
Hessen,
da war auch 13 Jahre.
Ja,
okay. Berlin auch. Und dann gab es bei uns am Gymnasium, Albert-Einstein-Gymnasium, gab es einen Schulsprecher.
Mhm.
Nils Feierabend, darf man den ganzen Namen sagen? Ja, gut.
Ich muss es zur Not nachher piepen. Aber
okay, also Nils ist immer noch ein guter Freund von mir, von daher.
Ah, dann ist gut.
Und Nils, und der war Schulsprecher, und das war halt so der klassische, alle himmeln ihn an, Superhero, Schulsprecher, engagiert, sportlich, gut aussehend, also alle Mädchen, er hätte alle haben können. Und dann war ich irgendwann im Urlaub in Südafrika, weil ich da früher Familie hatte, Onkel und Konsorten, und kam dann wieder aus dem Urlaub, und dann meine beste Freundin Sibylle, mit der ich immer noch seit 30 Jahren beste Freundin, das ist ganz toll, dass ich die habe, und die sagte zu mir, du Mario, also ich heiße eigentlich Mario,
hi.
Ja. du Mario, wir haben da jemand Neues kennengelernt, der Nils Feierabend, der Schulsprecher, mit dem treffen wir uns heute in seinem Garten. Und da dachte ich so, Gott, geil, das ist geil. Okay, dann gehe ich da jetzt mal hin. Und dann war das so das erste Mal, dass ich so die alternative Party-Garten-Sitz-Kiff-Welt entdeckt habe. So, das war sehr, war auch sehr so im, war bei den Falken, diese SPD-Jugendorganisation, auch ein bisschen Antifa-Bezug gab es da auch, hatte sehr viele linke Freunde und das fand ich natürlich.
Also sexy auf jeden Fall.
Ja, sexy auf jeden Fall. Und ich als aus diesem konservativen Elternhaus kommt, fand ich es natürlich wahnsinnig aufregend. Und wir saßen im Garten und haben gekifft. Und tatsächlich, und dann immer, wenn ich den Joint so weitergereicht habe zu Nils, berührten uns unsere Hände etwas länger, als eigentlich das sein hätte müssen. So. Und dann dachte ich so, Alter, ist der jetzt schwul oder was? Und dann tauschten wir schon so Blicke aus und es war klar, okay, wir stehen aufeinander. Aber niemand hätte gedacht, dass der schwul ist. Und es war auch ganz lange, war er ungeoutet. Und wir haben uns dann heimlich immer getroffen zum Ficken. Und so, bis irgendwann, darf ich ein bisschen ausholen? Oder?
Sehr gerne.
Okay, gut. Und dann gab es irgendwann mal eine Party bei mir im Garten, weil meine Eltern waren verreist und ich habe eine Gartenparty gemacht mit Bongrauchen und Saufen und da waren ganz viele aus meiner Schule da und Nils und ich mussten unbedingt knutschen, aber niemand wusste noch davon und wir sind dann raus aus dem Garten und sind dann so ein bisschen die Straßen lang gelaufen im Dunkeln abends um 23:30 und haben geknutscht.
Wildromantisch tatsächlich.
Ja, sehr, sehr romantisch. Ja. Und dann entdeckte, und weil eine Freundin von mir, die auch da war, mit der ich immer noch befreundet bin, Juliane, hat uns dabei erwischt, weil sie irgendwie nur draußen war spazieren. Und hat uns gesehen, hat uns dann darauf angesprochen, sag mal, ich hab gesehen, ihr habt knutscht, sag mal, seid ihr zusammen, seid ihr schwul? Und das war das erste Mal, dass ich jemand anderem das gesagt habe, der Juliane. Und dann habe ich das dann den anderen Freunden so langsam gesagt und so und es war alles mega easy. Die waren eher überrascht, aber freudig überrascht. Und dann irgendwie, mein Vater bekam dann irgendwie so einen Rappel. Ich komme irgendwann dann ein paar Wochen später von der Schule nach Hause und ich sehe, dass der mit so einem, mit einer Grabesmiene aus meinem Zimmer herauskommt und nur so sagt, sag mal, was rauchst denn du? Und bist du schwul?
Der Zusammenhang ist auch schön.
Ja, nee, weil ich habe nämlich so einen Schrank gehabt mit so einem, weißt du, so früher hatten doch die Schränke so Runterklappfächer, wo dann so die Hausbar drin war. Das war so ein ganz alter Schrank von meiner Oma noch.
Ja, ja.
Der stand in meinem Zimmer unten im Keller.
Das ist dein Sekretär. Ein Sekretär.
Nee, es war schon so eine Schrankwand.
Ach so.
Eine Schrankwand und da war aber so ein Rausklappteil und da habe ich halt meine Pornokassetten drin gelagert, meine Pornoheftchen und halt auch meine Bong und meine Dildos. Und mein Vater muss mein Zimmer durchsucht haben. Aus irgendwelchen Gründen wollte er wissen, was ich so alles verstecke und fand halt dieses Fach und deshalb diese Frage, was rauchst du und bist du schwul? Und dann sind wir in den Garten gegangen auf die Terrasse und ich habe gesagt, ja, ich kiffe manchmal und ich bin mit Nils Feierabend zusammen. Und die erste Frage war von ihm sofort, oh Gott, aber nicht das, hast du AIDS? Also es war dann gleich so das AIDS-Thema, ne? Ja. AIDS ist ja auch das schlimme Wort, AIDS. Und dann kam meine Mutter vom Einkaufen nach Hause und sah uns beide auf der Terrasse sitzen, wie wir halt so betröppelt nebeneinander saßen. Und dann erzählte ich ihr das halt auch dann gleich. Bestimmt wurde geweint meinerseits und meine Mutter weinte auch. Und wie das dann weiter verlief, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Wir weinten alle und ich bin dann, glaube ich, erstmal geflüchtet zu meiner besten Freundin, die ums Eck wohnte, um dann mit der darüber zu sprechen. So. Und dann wurde das so. Das hat sich dann, Nils kam dann auch, er wurde immer relativ kalt behandelt, mit sehr viel Skepsis. So, ich denke auch, dass so, das immer so war, der war 2 Jahre älter als ich.
Gedacht, der hat dich verführt.
Ja, ja, genau. Er hat mich verführt und hat mich halt dann schwul gemacht. Ja. Und so. Ich glaube wirklich, dass das so dem. Aber ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich war da relativ unbedarft und habe das gar nicht so an mich herangelassen und habe einfach weitergemacht und habe den immer mitgebracht und habe die dadurch letztendlich jetzt nachträglich, sehe ich das so, gezwungen, das dann damit klarzukommen. So. Und das hat irgendwann auch funktioniert, dass sie sich daran gewöhnt haben, dass ein Mann da unten schläft bei ihrem Sohn.
Nee, ich kenne das von meiner Tante. Meine Tante war Akademikerin, die hat die Oberstufe unterrichtet bei uns am Gymnasium, wo man eigentlich denken sollte, ne, die hat die besten Voraussetzungen, dass sie keine dummen Fragen stellen muss. Aber die hat mich dann trotzdem irgendwann mit, ich weiß nicht, 14 oder so zur Seite genommen, also 2 Jahre nach meinem Coming-out oder ein Jahr nach meinem Coming-out und hat dann irgendwie auch mich zum Kaffee bestellt und gesagt, ja, also Timo, jetzt erzähl doch mal, weil meine Mutter hatte einen schwulen Freund und hat der dich schwul gemacht? So? Hat der angesteckt? Und ich dachte so, Alter, du solltest das besser wissen.
Interessant,
so. Es ist nicht infektiös, man kann es nicht lernen. Das ist keine Entscheidung. Ja. Aber das war damals auch noch weiter verbreitet und das AIDS-Thema natürlich sowieso. Ne? Aber
sowieso, das, ja. Also das war, glaube ich, würde ich nicht unterbrechen. Nee, nee. Ich habe dann auch später nochmal mit meinen Eltern das nochmal etwas mehr besprochen, auch das Kiffen auch. Hm. Habe dann erfahren, also meine Eltern waren ja in den 70er Jahren, waren die so in 20ern, Ende 20er. Die haben nie gekifft, noch nie in ihrem Leben. Die wissen gar nicht, was das ist. Für die ist das Rauschgift, ja?
Klar.
Und genauso ist halt auch schwul ist gleich HIV-positiv.
Da sieht man aber auch mal tatsächlich, was die Medien für eine Macht haben. Ne? Ich erinnere mich damals, das war Christiane F. und so, wir sollten alle den Zusammenhang herstellen. Das war so die Meinung der Presse, dass man den Kindern beibringen muss, kiffen ist eine Einstiegsdroge, wenn du anfängst zu kiffen, hängst du an der Nadel.
Ja.
Das heißt, das war für die Eltern, ne, du fängst an zu kiffen, dann bist du bald an der Nadel. Und genauso mit Homosexualität, anders repräsentiert, gab es das ja in den Medien nicht, also Schwuchteln wurden halt umgebracht oder starben dann leidend an AIDS.
Genau.
So das kannte man. Ja,
so das kannte man. Und da verstehe ich natürlich auch, dass meine Eltern da sofort diese Verknüpfung dann auch hatten. Das wäre jetzt anders. Ich habe dir in den letzten 20 Jahren wirklich umerzogen. Habt ihr ja schon zu queeren Eltern gemacht, ja. Von daher sind sie da jetzt etwas differenzierter.
Kommen die jetzt, wenn du auftrittst und so? Sind die?
Also tatsächlich, sie sind früher ziemlich oft in meine Show gekommen im BKA.
Ja.
Aber jetzt, sie sind jetzt beide über 70 und ich merke,
die
bauen langsam ab und das ist zu spät für die jetzt, um 23:30 nochmal irgendwie auszugehen, so, ja.
Und sich dann Durchfallgeschichten anzuhören.
Sich dann Durchfall. Naja, gut, das ist in unserer Familie relativ weit verbreitet. Wir reden gerne über Kacke. Das ist so, ja.
Ich lieb's.
Aber sie waren auch oft im Rauschgold, wenn ich da aufgetreten bin, oder waren auch dann mal im Schputz. Also sie sind oft und gerne gekommen und waren auch sehr interessiert. Und meine Eltern werden auch, wenn sie dann mal irgendwann wieder da sind, werden sie auch als Mutter und Vater Parker angesprochen.
Ach,
ja?
Süß.
Also das finden meine Eltern auch ganz süß, ja.
Das ist schön.
Ja.
Na, ich habe das, also meine Eltern sind ja beide sehr, sehr offen damit umgegangen dann. Also mein Vater ein bisschen später, aber dann auch. Aber da habe ich immer noch das Gefühl, das ist auch so ein bisschen mit Charme besetzt. Also nicht so, dass man es mir sagt, aber dass man da jetzt nicht zu viel drüber wissen will und nicht zu sehr ins Detail gehen möchte oder so.
Über das Schwulsein an sich?
Nö,
oder?
Die Transerei.
Die Transerei? Ach so, interessant.
Ja, ja.
Das ist bei mir genau andersrum.
Echt?
Also die Transerei finden die großartig. Also auch erzählen auch ihren ganzen Freunden und Nachbarn und dann werden immer Links hingeschickt, wo ich gerade wieder zu sehen war, eine Abendschau und so, ja. Und da sind die mega stolz. Mein Vater sagte mir aber irgendwann mal in einer biertrunkenen Laune, die Olschinskis sind Biertrinker, wird sehr viel Bier getrunken. Und er sagte mir dann irgendwann, ist ja alles toll hier mit Klaus, das ist jetzt mein Partner, aber so zwei Männer, die sich küssen, das möchte ich nicht sehen. So, das finde ich eklig, hat er mir dann so. Und dann dachte ich so, Alter, du warst bei meiner Hochzeit und du warst, Klaus ist dein Schwiegersohn, wirklich, die haben den wunderbar aufgenommen. Aber dann ist dann doch so ein Ekel anscheinend mit dabei, wenn zwei Männer sich küssen. Und das fand ich sehr befremdlich, muss ich sagen, das von meinem Vater erzählt zu bekommen. Nach so vielen Jahren, wo er damit zurechtkommen konnte, dass sein Kind schwul ist. Also ich glaube, es ist ganz, ganz tief verwurzelt einfach immer noch so eine Scham, ja?
Ja, absolut.
Meine Mutter ist da anders.
Ich erinnere das aber auch noch, dass ich so, ich erinnere mich, als die Lindenstraße, so erster Kuss unter Männern, dass ich das tendenziell auch eklig fand, glaube ich, damals.
Tatsächlich, ja.
Ja, aber weil ich es halt auch, glaube ich, gelernt hatte, das eklig zu finden.
Ja, ja.
So. Also das ist wie mit so vielem, ne? Es ist ja strukturelle Gewalt oder dass man eben das Umfeld bestimmt, wie man auf gewisse Dinge reagiert und das lernt man und verinnerlicht das und glaubt dann irgendwann später, man hätte das selber so entschieden. Ich weiß, ich habe als Kind mit Spinnen gespielt, weil ich die toll fand und lustig fand.
Und eben,
nachdem meine arachnophobische Mutter mehrfach irgendwie ausgerastet ist, deswegen finde ich Spinnen bis heute auch sau widerlich und würde die niemals anfassen. Aber damals fand ich das total, war ich total neugierig.
Na gut, ich habe, glaube ich, früher im Kindergarten habe ich auch Weberknechten die Beine ausgerissen, das weiß ich noch. Ja, entschuldige bitte, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Okay. Ups. An alle Tierschützerinnen und Tierschützer,
Hi.
schaltet jetzt bitte aus.
Nein, es wird nicht noch schlimmer. Ihr müsst nicht ausschalten. Okay. Ihr habt das Schlimmste überstanden.
Nicht wegschalten.
Okay. Das verdaue ich kurz. Erinnerst du dich, wann wir uns das erste Mal begegnet sind?
Ja, natürlich. Also,
wirklich?
Ja, also natürlich. Also Barbie, das habe ich dir in meiner Late-Night-Show ja auch schon gesagt, du warst ja immer eine Koryphäe für mich in dem ganzen Transen-Universum hier in Berlin. Warst du eine der ersten Drag-Queens, die ich wahrgenommen habe als kleines Club-Kid. Bin, ach gucke mal hier, das Kätzchen möchte schon wieder aus deinem Glas trinken.
Ja,
ja, ich schlappe jetzt ein bisschen. Süß. Ja. Also, ich habe angefangen auszugehen relativ spät, muss ich sagen. So mit 22, 23 habe ich erst die schwule Clubszene so entdeckt. GMF, Kino International und was das alles gab. Und dann gab es früher noch das, da gab es die VfB-Party im Casino.
Ja.
Casino, ach, das ja, ist, da ja, ist jetzt ja. Die Mercedes-Benz Arena,
das
steht da
Felix
jetzt.
Felix hat das gemacht, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Du, da war ich völlig unbedarft. Das war neben dem alten Ostgut irgendwo so da in der Ecke, genau. Alte Busche und so. Und da war ich auf der VfB-Party und da hast du aufgelegt. Oben gingst du hoch und hast du
das
aufgelegt.
Weiß ich noch. Oh Gott,
und du hattest deine langen blonden Haare und du hattest so eine schwarze Overknee-Lackstiefel. Und dann stolzierst du so von deinem DJ-Pult zur Bar und ich dachte so, oh mein Gott. Gott, wer ist sie denn? Und ich habe mich sofort in dich verliebt. Ich habe so gedacht, meine Güte, ist die toll. Das will ich auch machen. Und das wirklich. Das
ehrt mich sehr.
Ja. Und das war, wann das war, das muss 2003, 2004 vielleicht gewesen sein.
Bisschen so später vermutlich.
Eck, ja.
2005.
Ja. Und ansonsten, das erste Mal, also Biggie van Blond habe ich damals schon im TV Berlin hieß das.
Ja.
Da hat die früher diese Call-In-Show gemacht.
Ja.
Ja. Mit Molly Luft dann später noch. Und das habe ich schon geguckt damals als Jugendlicher.
Ich habe ja diese Geschichte neulich erzählt. Du hast mir vorhin gesagt, dass du noch keine meiner Podcasts gehört hast. Insofern
das stimmt natürlich nicht. Das ist alles gelogen.
Insofern weiß ich, dass du es nicht gehört hast. Aber ich muss es nochmal erzählen, weil die Geschichte so geil ist. Auf jeden Fall gab es diese schon mit Molly Luft. Genau. Molly Luft war eine sehr fette Nutte. Mit so sehr blauem Lidschatten.
Eine sehr fette Nutte.
Well, she was. Er hat sich aber ja selber auch so genannt.
Die war erst später dabei. Also Biggie hat das ganz lange alleine gemacht.
Ja.
Ne? Und ich fand es dann doof, als Molly Luft mit dabei war.
Absolut. Und ja. Das ist auch die Geschichte. Also die saßen da und es sollte so ein bisschen Telefonseelsorger auch sein und so ein bisschen Queer Guidance. Und da rief ein junger Mann an, schwul, nicht geoutet, der in der Sauna war, um Sex zu haben und sich da unsterblich in einen Mann verliebt hat, sich aber nicht getraut hat, irgendwie die Nummern auszutauschen oder so. Und jetzt bereut das wahnsinnig, weil er findet den nicht mehr natürlich. Damals hatte man ja nichts. Man hätte eine Kontaktanzeige aufgeben können.
Ja, das stimmt.
Aber so, man findet ihn nicht. Und jetzt ist er eben mit gebrochenem Herzen zu Hause und kann sich nicht helfen und kann nicht aufhören, an den zu denken. Ja, es war ganz rührend. Und Biggie auch so, oh. Und in dem Moment sagt Molly Luft von der Seite, bist du schon am Wichsen?
Das ist Molly Luft gewesen, ja.
Und Biggie so, was? Und er auch so, was? Und sie so, ja, immer schön geil bleiben, ne? Und legt auf.
Oh,
und das war echt so am Thema vorbei, am Gast vorbei, alles, es war echt grauenhaft schlimm. Und Biggie hat mir auch leid getan, weil die saß ja auch da und musste irgendwie grinsen.
Ich frage mich immer, warum die Molly Luft dann da an die Seite gesetzt haben.
Die haben wahrscheinlich gedacht, die wollen ein paar Heten abgreifen,
ja,
die Auflage steigern, die Zuschauerzahlen steigern.
Den Titten zeigen.
Titten,
und
genau.
Die hat ja gerne ihre riesigen Titten auch gezeigt. Und ja, riesige Titten.
Riesig.
Mittlerweile tot seit ein paar Jahren, also von daher, ja.
Das war früher, wir haben uns, die hatte einen Puff, einen eigenen, und hatte da so einen Anruf beantwortet. Und das haben wir damals oft auf After Hours, haben wir uns einen Spaß draus gemacht, einfach nur anzurufen und den anzuhören, weil der halt so absurd war. Der hat dann immer,
ach so.
Ja, ja, ficken mit meiner Tochter, 50 Mark. Ja, ja, also sie hatte immer neue Töchter, also das war natürlich nicht wirklich ihre Tochter,
naja.
Aber für den Freier wurde es dann eben so behauptet und das war halt absurd. Also
ja.
Wir saßen dann immer da und waren total so, oh, die dicke Frau hat Tochter gesagt.
Ja.
Gut.
Ja. So, da haben wir uns das erste Mal gesehen.
Ja, und dann hast du gesagt, du willst das auch machen.
Da habe ich dir gesagt, ja, und dann, es gab ja früher auch nicht so viele wie heute. Es gab dich, es gab Gloria Viagra.
Melly
Magic, Stella Destroy war schon da.
Ja.
Paula Disaster.
Biggie.
Und Biggie und Ades.
Ja.
So, das war's.
Mateina.
So. Und Mateina, genau. Aber das war so ein relativ überschaubarer Transenhaufen. Das ist ja mittlerweile
explodiert wie Pilze aus dem Boden,
genau.
Schießen sie.
Und dann habe ich mir das keimte dann so in mir und ich glaube,
so ein schönes Wort.
Ich Und das erste Mal Fummel dann tatsächlich, wo ich mich getraut habe, ist auch wochenlange Vorbereitung. Also,
ja?
Ja, ja. Also das, da war Hustlerball 2004, das war im Oktober.
Oh, Jesus.
Im, irgendwo im Tempelhof. In dieser
Bessemerstraße.
Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich mir dann auf, damals gab es schon eBay, ja, Amazon gab es noch nicht. Und da habe ich mir dann so Pumps gekauft, die viel zu hoch waren. Ich habe gedacht, ich kann wie Carrie Bradshaw sofort über den Asphalt stöckeln. Ja. Und halt so ganz schlimm, so ein Rock bei H&M und so ein schlimmes Oberteil, eine ganz schlimme Perücke. Also kennst du, wenn die halt so glänzen, ja, plastikmäßig ja, ja, glänzen.
Keine Cologne.
Ja, und also, und dann hat mich, da bin ich mit meinem besten Freund damals, der hat sich auch auftransen lassen. Und da war so eine Freundin von ihm, die war Friseuse und die hat uns geschminkt, auch ganz schlimm geschminkt. Ganz schlimm geschminkt. Also so wie meine echte Frau halt so ein bisschen so ein Tages-Make-up macht, mhm, weißt du? Das sah aus wie ein geschminkter Mann. Und dann sind wir halt so das erste Mal dann da in diesen Club gegangen und das war für mich wie eine, also das war ein ganz neues Leben. Und ich habe mich so unbesiegbar und toll und fantastisch gefühlt. Und mir war es völlig egal, was die Leute über mich denken in dem Moment, weil ich war so euphorisiert, dass ich auf einmal das so sein darf. Und ich glaube, ich muss mich unheimlich peinlich verhalten haben. Ich muss auch unheimlich peinlich ausgesehen haben. Aber das war mir völlig egal.
Fuck it.
Und dann habe ich Blut geleckt.
Geil.
Ja, das war ganz toll. Aber die Schuhe waren nicht so toll.
Das war, nee, okay. Aber das musste ich auch lernen. Du, ich habe ich bin ja auch, überschätze mich auch selber immer wieder gerne und meine Fähigkeiten. Und hatte, ich hatte meine ersten Dragstiefel, die ich relativ lange hatte, war so ein, mit so einem dicken Plateau, aber auch mit so einem dicken Keilabsatz hinten. Halt so Gothic.
Ja,
Treter,
ja,
aber sowas schon, hatte ich also auch mit gehabt, einem Absatz, ja, aber ja, Gothic. Und mit denen bin ich halt rumgelatscht und dann kamen als Babs und Clarissa aus Hamburg, also Babs ist, nee, sind beide hergezogen, genau. Babs und Clarissa aus Hamburg hergezogen sind und die waren ja in Hamburg so, die sahen halt mega aus wie Tussis. Die haben ja so die Reeperbahn beherrscht quasi und beide auf so mega hohen Mini-Stilettos,
ja,
Mules.
Ja.
Fast nichts an, super
was
dünn.
Was sind Mules?
Mules ist, wenn nur vorne das Riemchen ist und ansonsten der
Fuß, ach so,
das, was Blanche Devereaux immer trägt.
Ja, okay, also daran kann ich nicht laufen.
Ja, aber das waren halt die beiden, ne? So,
ja,
also wirklich so 13, 14, 15 Zentimeter, oh Gott, hoch, ohne, ja, Plateau und dann Mule. Ja, und es sahen halt aus wie High-Class-Nutten und die beiden zogen hierher und ich so musste mich dann irgendwie beweisen und ich so, das mach ich jetzt auch, ich kann auf diesen Schuhen laufen und habe mich eingeschnürt, aufgetranzt mit denen und wir verlassen das Haus, die Gleimstraße. Babs hat, bin ja damals wegen Babs in die Gleimstraße gezogen. Und wir verlassen das Haus und ich schaff's echt so 10 Meter weit und dann so, nö, ich gehe wieder zurück, ich zieh meine Stiefel an.
Ja, ja, ja.
Ja, das ging gar nicht. Das musste ich lernen.
Das muss man lernen und das ist immer noch ein Prozess, muss ich sagen. Und tatsächlich, je länger ich das mache, desto weniger Lust habe ich auf hohe Schuhe. Es tut mir immer mehr weh irgendwie so. Ich weiß, du wirst das auch kennen, also meine Füße haben sich auch stark verändert.
Ja.
Füße werden ja hässlich von Pips. Ja. Irgendwann diese Knubbel, die irgendwann kommen und also, ne? Und ich tatsächlich ziehe ich jetzt nur noch hohe Schuhe an, wenn man auch meine Füße sieht.
Ja.
So ansonsten versuche ich so flach wie möglich unterwegs zu sein.
Es ist lustig, ne? Es gibt also bei mir zumindest so einen gewissen Masochismus gab es früher, was Drag anging. Also ich mochte es nur, wenn es wirklich wehgetan hat.
Ja.
Also die Corsage noch enger schnüren, mir noch mehr beweisen. Und eben, also ich erinnere mich, Mykonos, wir hatten Melly und ich, wir haben ja dann nur noch Mules getragen, wir beide, und wir hatten einen entdeckt, der wirklich Mules, aber in, also 13,5 Zentimeter war der Absatz schon, die waren wirklich sehr, sehr hoch, ohne Plateau. Und damit sind wir halt in Mykonos diese Pflastersteingassen rauf und runter gelatscht und fanden das toll. Und wir hatten dann für den Sommer drauf, hatte der Laden, wo wir die immer bestellt haben, hatte dicht gemacht und hatten eine andere Variante, die so 6 Zentimeter Absatz hatte, also halt so ein Hausschuh.
Ein Hausschuh.
Und wir beide hatten da irgendwie mehrere Paare gekauft, weil wir dachten, ach wie schön, dann ist es gemütlich, dann kann man besser laufen. Und wir konnten mit den Dingern nicht laufen, das hat sich nicht so richtig angefühlt.
Verstehe.
Der Schmerz hat gefehlt. Wir haben dann echt auf unseren letzten 2 Paaren, die schon auseinandergefallen sind, den Sommer umgebracht von den hohen. Also ja. Das
ein bisschen
war früher,
masochistisch.
Absolut.
Ja.
Und das gehörte für mich früher aber auch dazu.
Ja.
Also es musste mich richtig fertig machen, dann fand ich es geil. Und das habe ich heute auch nicht mehr, diesen Antrieb. Also ich habe auch bei The Diva in Me, wenn ich konnte, hatte ich immer irgendwie so Plateau-Turnschuhe oder so. Wenn das Kleid lang genug war, hatte ich das Ding drunter. Damit sieht keiner. Früher wäre das undenkbar gewesen.
Ja, tatsächlich, das war früher, also ich habe nie so hohe Dinger getragen, einfach weil ich das wirklich, ich bin halt auch riesengroß. Ich bin halt fast 2 Meter groß. Und ich glaube, da sind die Gewichte nochmal anders verteilt. So. Ich bin halt auch ein bisschen so ein Körperhonk, ja. Und das Höchste waren 10, 11 Zentimeter maximal. Und von daher, und ich tue mir das jetzt nicht mehr an, Barbie.
Na, bei mir ist halt auch mit der Gewichtszunahme jetzt einfach, ne? Also es ist was anderes, 85 Kilo auf 13 Zentimetern zu platzieren oder eben 110.
Ja.
So,
it's a nur Unterschied.
Big
ja.
difference.
Ja.
Und ja, es tut dann einfach mehr weh. Gut, aber das heißt, das hast du alles, du warst das erste Mal aus, hast Blut geleckt und fandst es geil.
Ja.
Und dann hast du dich Gina Tonic genannt und bist losgezogen.
Habe ich mich Gina Tonic genannt. Hab mir lange über den Namen Gedanken gemacht, ja. Wie ich denn nun so heiße. Und möchte ja auch dann irgendwie so. Und ich glaube, ein zweiter Name wäre noch Spitney Beers, hätte ich noch. Aber es wurde dann nicht Spitney Beers, sondern Gina Tonic. Und dann, ich glaube, ich habe dann, ja, ich war dann schon so auch Schmutzkind. Ich bin dann auch viel dann einfach so ausgegangen, wie man das halt so macht. Mhm. Ne? Und,
In Drag
und ja. Kino International und GMF. Das waren halt die drei Clubs, in die ich nur gerannt bin. Ich habe da studiert zu der Zeit nach Möglichkeit jeden Sonntag ins GMF und da habe ich halt montags die Uni geschwänzt. Das war mir scheißegal. Ich musste ins GMF gehen. Das war ganz wichtig. Mhm. Und im Schwutz war es dann aber so, dass irgendwann ich gefragt wurde, ob ich den Freischnapstresen betreuen möchte. Mhm. Und so fing das dann alles an. So rutscht man da rein.
Das war bei mir nicht anders. Ich bin auch in Drag mal ausgegangen und irgendwann kam Bob Young an und meinte, kannst du auflegen? Und ich so, nee. Und er so, egal.
Ach, du hast gleich aufgelegt?
Ja.
Ja?
Ja.
Und dann mit CDs, ne?
Ja.
Früher gab es genau. CDs, ja.
Und wir haben da damals 7 Stunden am Stück gemacht.
7 Stunden?
Mindestens. Also hast du um 11 angefangen und um 6 war dicht.
So. Oh, Feier.
Oder es ging mal länger.
Ja, so.
Aber bis 5, 6 war immer. Meine und alleine.
Bitte. Das ist ja Wahnsinn, ne?
Ja, das tough times.
Ja, allerdings.
Aber damals, wir haben uns, hat sich angefühlt wie ein Ritterschlag, da auflegen Voll. Zu dürfen.
Du, ja. Also als ich das erste Mal im GMF auflegen durfte, da waren sie dann schon im Weekend, im Hochhaus da oben. Da könnte ich darauf abspritzen können, weil ich mich so gefreut habe, ja. Also das ist ein Ritterschlag, GMF. Ja. War damals für mich das absolute Nonplusultra.
Same.
Ja.
Same. Hab auch echt, also die ersten Jahre, gerade im Café Moskau unten, das waren, da habe ich so tolle Erinnerungen. Wir haben so tolle Sachen auch erlebt mit der Marke. Wir sind ja so viel gereist auch und sind um die Welt, waren in Tel Aviv und waren, was weiß ich, wo wir alles waren, mit dem GMF. Das war schon echt irre.
Ja.
Das war schön.
Ich erzähle das jetzt und ich war ja früher sehr arm. als Student, ich hatte eigentlich nie Geld und habe immer mein Dispo überzogen, um ausgehen zu können. Und ich habe tatsächlich die Getränkebons vom GMF gefälscht.
Grafikerin.
Ja, ich bin der Grafikerin. Und dann habe ich mir einen Getränkebon irgendwie habe ich bekommen von irgendjemandem, vielleicht von Ades oder so. Und da habe ich den zu Hause eingescannt und dann nachbearbeitet. Und dann habe ich die ausgedruckt und dann mit so, es gibt doch diese selbstklebende Klarsichtfolie.
Ja.
Und das so überklebt, dann wirkte das wie ein lackierter Getränkebon tatsächlich. Und da habe ich so 20, 25 von ausgedruckt und habe ich immer umsonst getrunken im GMF. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Ich hoffe, Bob Young sieht es mir nach.
Das muss er selbst entscheiden.
Ich war damals jung und brauchte das Geld. Sorry, Bob.
Und den Alkohol. Oh, Jesus. Die Grafikerin hast du irgendwann zwischendrin gemacht.
Die habe ich zwischendrin gemacht. Ich habe studiert von 2000 bis 2003. Kommunikationsdesign.
Okay.
Ja.
Und an dem Job auch gearbeitet?
Ich war dann, habe dann Praktikum bei Scholz & Friends gemacht, das ist eine große Werbeagentur.
Ja, I know.
Ich wollte damals unbedingt in die Werbung, also Werbung war für mich das Ding. Ich wollte schon mit 17, wusste, ich muss Grafiker in der Werbung werden, das war für mich völlig klar. Hatte auch nie Probleme damit zu entscheiden, was ich beruflich machen möchte. Und war dann auch bei Scholz & Friends, habe dann Praktikum gemacht, mich extrem ausbeuten lassen.
Ja,
das natürlich, ja. Und das war ganz, 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 ganz schlimm. Und dann war ich dann noch danach irgendwie so als freier Fester oder irgendwas auf Projekte eingebunden. Und irgendwann war das aber dann so krass, weil ich dann nur noch gearbeitet habe und meine Freundin nicht mehr gesehen habe, meine Familie nicht mehr gesehen habe. Ich war nur noch in dieser Scheißagentur. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, ich mache das nicht mehr. Das finde ich widerlich. Ich kann so nicht mein ganzes Leben so weiterarbeiten. Und ja. Und dann habe ich noch 3 Jahre in einer anderen Agentur gearbeitet. Die veranstalten die Pferdeshow Appassionata. Das kennen viele von Plakaten.
Ich kenn das
sind so ganz kitschige Plakate. Ja. Da habe ich 3 Jahre lang das Artwork gemacht. Das war auch eine sehr interessante Zeit.
Wunderschön.
Ja. Und nebenbei die Transerei dann entdeckt natürlich. Ja.
Okay, und dann hast du irgendwann gesagt, okay, das reicht jetzt, ich kann davon leben.
Nein, ich wurde dann 2000 8, glaube ich, bei Appassionata rausgeschmissen, weil ich nur noch feiern war und meinen Job nicht mehr gut gemacht habe und tatsächlich auch teilweise öfter unter meinem Schreibtisch Nickerchen gemacht habe, weil ich so müde war vom letzten Abend. Ja, ich war doch relativ verrottet zu der Zeit. Ich hatte aber eine gute Kollegin in meinem Büro, die hat mich dann immer so gedeckt. Die hat gesagt, nee, Mario ist gerade nicht da, keine Ahnung, ist nicht da. Und ich lag da unter dem Schreibtisch und schlief. Also ich war, glaube ich, kein guter Mitarbeiter mehr. Wow. Und wurde dann halt rausgeschmissen, zu Recht tatsächlich. Und dann war mir sowieso alles egal. Das war gerade meine Feier-Drogen-Party-Zeit. Da hat mich gar nichts interessiert, außer abends auszugehen. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich jetzt halt Drag Vollzeit. Und das war natürlich finanziell ein absolutes Desaster am Anfang. Ja, also ich konnte jahrelang eigentlich nicht davon leben. Und, hatte Räumungsklagen meiner Wohnung, Kontoschändungen, nicht Kontofendungen, diverse, also da habe ich schon einiges durch, was finanziell das so anbelangt und es war keine schöne Zeit, aber es ist eine Lernkurve und mittlerweile bin ich die Queen of Buchhaltung, ganz ehrlich.
Ja, war bei mir auch so, ich glaube generell, wenn man Drogen nimmt und feiert und parallel Drag macht, das klingt immer, das sieht von außen glamouröser aus,
als es
dann
tatsächlich ist. Ja, ist es nicht.
Weil man halt das bisschen Gage dann für Taxi und Gucci-Taxi, also ne, und das Koks-Taxi und so, dann schon wieder ausgegeben hat und dann am nächsten Tag, tut alles weh und man schämt sich. Und dann macht man die Tür nicht mehr auf, die Post nicht mehr auf.
Ja, genau.
Bums, hat man einen Schufa-Wert von 3%.
Schön. Die Post nehmen wir auf. Ich hatte wirklich also stapelweise ungeöffnete Briefe.
Weil gelbe.
Gelbe auch tatsächlich. Und das ist für mich jetzt mittlerweile völlig undenkbar, diese Angst vor Post, das war früher ganz schlimm. Ich konnte kaum noch an den Briefkasten vorbeigehen. Ich hab mir auch die Hand so vorgehalten, weil ich den auch gar nicht sehen wollte. So.
Das ist Wahnsinn, was man sich dann selber antut.
Ja.
Und es ist ja also im Nachhinein jetzt, wo ich da raus bin, ne, draufblickend denke ich immer, warum war das damals, warum habe ich mir das angetan? Aber ich konnte es nicht anders. Ich konnte es nicht aufmachen, ich konnte nicht anders haushalten. Es ging nicht.
Ging so. Nicht, ja.
Ja, tough times. Aber das hast du überwunden? Bist du da von alleine raus oder hast du dir Hilfe gesucht oder wie hast du das gemacht?
Also, lass mich kurz überlegen. Ich habe tatsächlich einen guten Backup im Freundeskreis gehabt. Meine beste Freundin, Bille, die hat mich irgendwann mal zur Seite genommen und gesagt, du musst jetzt was machen, du musst aus dieser Wohnung raus, du musst deine Finanzen in den Griff bekommen, wir setzen uns jetzt zusammen hin und wir machen das zusammen. Also ich habe auch viele, auch mein Ex-Freund Nils, mit dem ich damals gebumst habe in der Schule, der hat sich auch sehr stark darum gekümmert, dass ich da irgendwie wieder Land gewinne. Und dann habe ich aber tatsächlich, ich habe dann einfach so einen eigenen Drive gehabt und wollte das dann auch. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, das geht so nicht weiter und mir reicht das jetzt auch mit meiner Unzulänglichkeit. Ich muss jetzt was ändern und da hat es auch wunderbar geklappt. Das ist bei mir öfter so, dass ich muss immer erstmal so ganz unten sein und dann checke ich das und dann geht das wunderbar auch, das wieder zu reparieren. Das war immer so bislang bei mir. Mhm. Ja. Und wie gesagt, und ich bin jetzt, abheften befriedigt mich. Das, wirklich. Same. Also wenn ich so loche und das dann so in den Ordner reinmache und dann diese Klammer noch rüber und dann Ordner zu in den Schrank reinstellen, da kriege ich einen Orgasmus von.
Ich mache also ich sammle ja kaum noch Papier. Ich habe einen Steuerberater, wo ich alles online und digital machen kann. Aber es ist auch beim Living. Jedes Mal, wenn ich hier sitze und dann alles nur, klickst dann auf Upload und machst so
brrrr. Ist das geil,
und alles
oder?
Ist weg und ich denke so, geil. Ich bin ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft.
Ja, aber voll. Mir geht es genauso, ja. Das ist auch ganz toll, zu wissen, dass man es auch mal hinbekommen hat, ja.
Ja, vor allem, dass man es halt selber auch geschafft hat. Ne? Also das ist eine Sache, auf die ich auch wirklich richtig stolz bin, dass ich mich da selber rausgezogen habe. Das mit den Drogen hat bei mir länger gedauert, aber auch da ist mittlerweile bin ich auf einem sehr guten Weg. Also es gibt mal Absturznächte, aber die sind sehr, sehr selten. Und ansonsten ist auch das Bedürfnis gar nicht mehr so da. Dieser Drang, den ich früher hatte, irgendwie jedes Wochenende oder auch unter der Woche, sobald Stille um mich rum war und keiner da war, dass ich dachte, oh Gott, wen kann ich jetzt anrufen, wo gehe ich hin?
Ja, genau. Aber ich glaube auch einfach, war man dann einsam. Ich war unheimlich einsam früher. Man kannte ja so viele Leute. Ich habe direkt am Meringdamm über dem Rauschgold gegenüber vom Schwutz gewohnt.
Nicht dein Ernst?
Ja. Also wirklich, also das war Segen und Fluch zugleich. Also wenn du direkt über dem Rauschgold wohnst, ich habe jeden Abend nur im Rauschgold gesessen und gesoffen und Drogen genommen.
Klar.
Und das war schlimm, aber auch eine schöne Zeit, aber ich möchte da nicht mehr zurück. Aber das ist jetzt auch, ich bin nicht mehr einsam, Gott sei Dank. Also ich würde mich auch nicht einsam fühlen, wäre ich Single. Ich bin Partnermensch.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Also ich mag Beziehungen, ja. Und aber ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht mehr einsam, wenn ich alleine wäre. So. Und damals war ich furchtbar einsam. Ich habe dann mich immer in Sexdates geflüchtet. Und aber das gibt einem ja alles nichts auf Dauer. Nee. So, das, ne?
Du hast gerade erzählt, du hast überm Rauschgold gewohnt.
Ja.
Das, du hast da, glaube ich, an der Bar gearbeitet, aber du hast da vor allem auch das legendäre Nuttengucken veranstaltet.
Ist das legendär?
Ja.
Ja. Okay. Ich habe ja, ich habe das ja wirklich, glaube ich, 8 Jahre gemacht. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Nuttengucken, das war ein Public Viewing von Germany's Next Topmodel. Was, das wurde dann immer gezeigt donnerstags und ich habe das live auf der Bühne mit kommentiert.
Du hast dann da gesessen, hast getrunken und hast gesagt, dass die alle doof sind. Oder?
Genau, so kann man das zusammenfassen und habe dann im Nachhinein aus dem Backstage noch so einen Videoblog gemacht und die Folge nochmal nacherzählt und gesagt, wie dumm alles ist und scheiße alles ist. Das hieß dann Nutten Nachlese. So,
okay. Ja.
Und das habe ich jahrelang gemacht. Erst in einer Bar von einer Dame, die wir nicht nennen wollen, und dann bin ich dann ins Rauschgold gewechselt. Und das war tatsächlich ein absoluter Publikumshit. Also die Leute, das Rauschgold war immer bumsvoll.
Ja.
Die Leute haben es geliebt.
Ja.
Und mir hat das auch viel Freude gemacht. Und tatsächlich gibt es von dieser Nuttennachlese auch auf YouTube ist immer noch alles online. Ich bin immer kurz davor, die auch mal dann so privat zu stellen, weil da ich da Sachen sage, hinter denen ich überhaupt nicht mehr stehen möchte.
Mhm.
Ich war wirklich ziemlich respektlos in meinen Kommentaren, auch verletzend. Und das würde ich jetzt so nicht mehr machen wollen. Und dann bin ich ja irgendwann, habe ich ja einen tollen Therapeuten gefunden, mit dem ich das dann auch erarbeitet habe, dass das eigentlich gar nicht mehr das ist, was ich gerne sein möchte.
Mhm.
Nämlich die böse Bitch, die nur Leute runtermacht.
Mhm.
Und habe dann damit dann ganz bewusst aufgehört, habe gesagt, nächstes Jahr mache ich das nicht mehr. Das hat mir niemand geglaubt. Also alle haben gesagt, ja, das hast du ja schon so oft gesagt, nächstes Jahr machst du das sowieso wieder. Aber ich habe es dann seitdem nie wieder gemacht. Jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, mache ich das nicht mehr.
Das deckt sich so ein bisschen, also ich erinnere mich, du hast ja auch eine Kolumne gehabt bei der Siegessäule, die Schlachterplatte.
Ja.
Und das war ja auch immer sehr
furchtbar.
Garstig,
ja.
Muss man sagen.
Tatsächlich muss ich sagen, auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ich hatte zu der Zeit, ich habe mit der Schlachterplatte angefangen, 2014, glaube ich. Zu der Zeit hatte ich einen absoluten Höhenflug.
Hm.
Also ich fand mich selbst wahnsinnig toll und unbesiegbar. Und mir kann niemand das Wasser reichen und alles, was ich sage, ist toll und ist Gesetz. Also das muss wirklich ziemlich anstrengend gewesen sein damals. Und mir war das wirklich damals scheißegal, was ich da geschrieben habe in der Schlachterplatte. Mhm. Also nicht scheißegal. Jan Noll, jetzt immer auf eine Lanze für die Siegessäule zu brechen. Jan Noll, der Chefredakteur damals und jetzt immer noch ein wunderbarer Mann, den ich sehr, sehr, sehr schätze.
Mhm.
Der hat immer schon so, wir haben dann immer so bevor ich geschrieben habe, so eine Redaktionskonferenz gemacht und gesagt, was für Themen nehmen wir, was können wir nicht nehmen, wenn du das nimmst, wie schreibst du das? Also er hat mich schon so angeleitet, auch Gott sei Dank, weil sonst wäre die noch viel schlimmer geworden, die Schlachterplatte. Und ich habe ja über alle Kolleginnen, auch über dich halt wirklich Sachen geschrieben, die waren halt gemein einfach so, ja. Und irgendwann war ich so weit, dass ich in der Szene war und ich Leute traf und ich erstmal überlegen musste, oh Gott, was habe ich jetzt über die oder über denen jetzt gerade in meiner Schlachterplatte geschrieben oder vor 3 Wochen, wie denkt der jetzt über mich so? Also das, so weit war es dann schon, dachte ich, das kann so nicht weitergehen, das ist ja furchtbar.
Ja, ich erinnere mich, dass, also es gab, bei mir gab es glaube ich drei Schlachterplatten, wo ich dachte, okay, das ist jetzt, hätte nicht sein müssen.
Ja.
Ging um mein Gewicht, um Schönheitsoperationen und um HIV.
Ja.
Also, wo ich dann dachte, also ich gehe ja offen damit um, es ist kein Geheimnis. Aber in der Form fand ich es auch nicht geil. Und ich weiß, bei der HIV-Geschichte hat Jan Neu mich auch, bevor die rausgekommen ist, hat er mir eine E-Mail geschrieben und hat gemeint, also das und das wird Thema sein. Es wird über deine Infektion geschrieben. Bist du okay damit? Und dann habe ich gesagt, also was soll ich sagen? Natürlich bin ich nicht okay damit, aber wenn sie das machen will, dann soll sie das machen so.
Ach so, aber hättest du auch sagen können, nö, also warum?
Also ich bin immer großer Freund davon, die Leute ihr eigenes Bett machen zu lassen. Also ich dachte halt, wenn du diese Person sein willst, dann sollst du die sein. Ich will jetzt nicht jemand sein, der das verbietet. So.
Ja.
Aber das hing auch damit zusammen, dass du dann damit aufgehört hast, dass du gesagt hast, hier ist jetzt genug, ich will keine Giftspritze mehr sein.
Ja, ja, einfach so besonders, also ich glaube, der Aufhänger war, ich war damals Sebastian Böhm, weißt du, wer Sebastian Böhm ist? Der hat mal so 2-3 Mal
Friseur,
ja, und der hat ja auch mal diese Soap gehabt, da diese Friseursoap vor 1000 Jahren auf ProSieben. Und mit dem war ich damals so ein bisschen befreundet, also wir haben so zusammengearbeitet ein bisschen und der hat eine Show im BKA gehabt und ich war da Co-Moderatorin und der hat mich immer angekündigt als die Desiree Nick der Travestie.
Mhm.
Und da dachte ich so, Moment mal, So willst du angekündigt werden? Ich will nicht die Desiree Nick der Travestie sein, weil Desiree Nick ist für mich, ich finde sie unterhaltsam, aber ich finde sie teilweise unmöglich in dem, was sie auf der Bühne sagt. Und ich, so wollte ich nicht wahrgenommen werden. Und dann wurde ich auch immer auch dann so, so wenn irgendein Artikel über mich geschrieben wurde oder ich irgendwo war, ich wurde immer als die Giftspritze, als die Bissige, als die mit der scharfen Zunge angekündigt. Und dachte ich so, nee, das möchte ich gar nicht. So werde ich wahrgenommen. Das war mir nie bewusst, dass ich so wahrgenommen werde. Und da muss ich damit aufhören. Ganz klar.
Finde ich aber echt doch toll. Und also, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich kann es später rausschneiden. Aber ich fand es auch groß, dass du dich bei mir entschuldigt hast. Also, dass du privaten Kontakt gesucht hast und mir eine Nachricht geschrieben hast und gesagt hast, hey, das, was ich da geschrieben habe, es tut mir im Nachhinein leid. Und ich hoffe, wir können jetzt mit...
Ja, das tut mir auch immer noch leid. Also, bei so vielen tut mir das leid. Ja, und dann, es kommen immer noch wieder Nachrichten, die sagen, ach, mach doch die Schlachteplatte wieder, es war so lustig, aber es ist für mich absolut überhaupt gar nicht mehr, es geht gar nicht mehr.
So. Ja. Na, ich glaube, wir haben alle, also diese Art von Leiche haben wir, glaube ich, alle mehr oder weniger im Keller, vielleicht weniger prominent und weniger oft gedruckt als bei dir, aber klar, ich glaube, wenn man ein gewisses Alter hat und Drag macht, das war halt auch so der Archetypus, ne? Also die Drag Queen an sich war halt eben garstig und
die garstige,
und hatte eine spitze Zunge und das hat super funktioniert. Das ist halt auch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Aber ja, ich würde die Person auch nicht mehr sein wollen und ich bin auch froh, dass vieles von dem, was ich damals gesagt habe, dass das nie gedruckt worden ist.
Ja, ist so, ne? Ja. Und man entwickelt sich ja auch weiter. Und ich denke, ich habe immer noch eine spitze Zunge in meiner Show, aber ich verpack das jetzt anders. Das, oder fandest du, dass ich irgendwie diffamierend war dir gegenüber?
Überhaupt nicht.
Obwohl ich ja frech bin schon, ja? Und das geht auch so, ne? Man muss halt nicht so draufhauen.
Ich finde es tatsächlich intelligenter, wenn man es nicht so platt macht, dass jeder Depp drüber lachen kann, sondern wenn man sich halt Spitzen zuspielt, dann finde ich, hat das mehr Anspruch, als sich einfach nur blöde zu beleidigen.
Ja.
Oder Sachen auszupacken, die Öffentlichkeit eigentlich nicht wissen muss. So.
Können wir so stehen lassen.
Tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil. Und weil die Jurassica heute unser Gast ist, habe ich mir überlegt, dass wir natürlich auch wieder eine tragisch, aber geil Geschichte mit reinnehmen, weil ich musste bei ihrer Show eine Durchfallgeschichte erzählen, wo ich mir die Hosen gekackt habe. Ich habe ja keine Scham, ich habe das gerne erzählt. But ja, meine Geschichte heute ist weniger tragisch, aber geil, die ist eigentlich nur lustig. Ich hatte damals, ich bin nach Hamburg gefahren und ich hatte so einen Transenficker, der mich irgendwie gut fand. Und der wollte gerne mitfahren. Ich musste in Hamburg auflegen und der wollte gerne mit. Und es war so ein bisschen borderline romantisch. Wir haben uns dann da ins Hotel eingecheckt und wir hatten eine tolle Suite und hatten schön gevögelt. Und ich war so am Überlegen, ob das irgendwas Romantisches wird oder nicht. Und dann bin ich da abends in den Club und habe da aufgelegt. Und er ist mitgekommen. Und dann Sascha Fierce, die ist ja leider auch schon gestorben. Die lebte damals noch und war Gästin. Und wir haben uns da, glaube ich, das erste Mal sogar live gesehen und waren, also große Sisterhood, waren sehr, haben uns sehr gefreut und sie hat nicht gerafft, dass ich mit dem Typen da bin. Und auf jeden Fall verschwanden beide irgendwann mal. Ich habe das beim Auflegen nicht so richtig mitbekommen. Aber der Partyveranstalter steckte mir dann später, dass sie mit ihm auf dem Klo war. Und da war ich dann ganz schön sauer. Und mein Traum von Romantik war dahin. Und dann hab mir aber nichts anmerken lassen, bin mit ihm zurück ins Hotel und hab ihn dann kurz darauf angesprochen und sagte, ja, es tut ihm so leid. Er hätte nicht widerstehen können, lalala. Und ich, alles klar. Und der wollte immer gefickt werden. Und ich bin ja normalerweise nie aktiv, vor allem nicht in Drag. Und der wollte aber unbedingt gefickt werden. Dann habe ich gesagt, so Maus, jetzt mach dich mal bereit und so geh dich mal spülen. Und der hat sich so gefreut, der ist ausgeflippt vor Freude, der ist im Quadrat gesprungen und ist sofort ins Badezimmer, um sich zu spülen. Und ich hab in der Zeit eine Schlaftablette genommen und habe mich schlafen gelegt.
Wirklich?
Ja, weil ich wusste, dass das Einzige, womit ich ihm irgendwie was antun kann, womit ich es ihm heimzahlen kann, ist, dass er jetzt sich eine halbe Stunde lang spülen muss. Und dann kommt er raus und die alte pennt.
Sage mal, das ist aber toll. Schau an.
Hast du eine?
Ich habe diverse Geschichten, aber mir fallen halt immer nur Kackgeschichten
tatsächlich. Erzähl gerne eine Kackgeschichte, ja, that's on brand.
Okay. das ist meine erste Kackgeschichte, die mir jemals passiert ist. Das war noch, als ich Hagelberger Straße wohnte. Und zwar, Ich war bei meiner Freundin Vera Cruz, die war früher DJ, Anfang der 2000er, wir haben auch eine Party zusammen gemacht und wir haben da irgendwie bei ihr zu Hause in der Kreuzbergstraße getrunken, Bier getrunken, ein bisschen über unsere Partys gesprochen und es war dann so 11, 23 Uhr, 23, 30 und ich musste dann nach Hause laufen, so Kreuzbergstraße am Rauschgold vorbei und dann Hagelberger Straße zu mir. Und ich merkte schon auf dem Weg, auf der Höhe des Rauschgolds, merkte ich schon, oh Gott, da regt sich was im Darm. Ich glaube, ich muss gleich scheißen. Und biege dann in die Hagelberger Straße ein. Und du wirst das vielleicht kennen, sobald man auch auf der Zielgeraden ist, wird es ja ganz schlimm.
Ja.
Und es pochte schon, also meine Rosette pochte schon vor freudiger Erregung. Und dann komme ich an meine Haustür und hatte damals noch so eine Umhängetasche, so ein Schwulentäschchen und Nestle. Und dann finde ich meinen Schlüssel nicht, weil mir ist aufgefallen, ich habe meinen Hausschlüssel im Büro liegen lassen.
No.
Stehe also vor meiner Haustür und in dem Moment öffnen sich alle Schotten und ich scheiße mir eine riesige Wurst in meine Unterhose. Stehe da nachts vor verschlossener Tür und denke mir so, was mache ich denn jetzt nur? Und dann bin ich dann in den Kreuz, in den Viktoriapark Kreuzberg gegangen, bin in so einen Busch gegangen, hab da meine Schuhe ausgezogen, meine Hose ausgezogen, meine Unterhose ausgezogen, mit der Unterhose mein Arschloch irgendwie abgewischt, die Unterhose in den Busch geschmissen mit allem drum und dran, dann meine Socken ausgezogen, mit den Socken noch meinen Arsch halbwegs abgewischt, wie es ging, die Socken auch da gelassen, Hose wieder an, Schuhe wieder an und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt gerade ganz frisch einen Mann kennengelernt, der hieß Martin damals, kurze Affäre, ganz frisch, einen Tag gekannt, ich kann jetzt nicht nach Hause, ich muss bei dem pennen. Und bin dann in Osteria Nummer 1, das ist so ein italienisches Restaurant ums Eck, und oder bin dran vorbei, wollte ihn anrufen und sehe, dass mein Handy-Akku komplett alle ist, ich konnte ihn also nicht anrufen. Dann bin ich also in die Osteria Nummer 1, hatte zum Glück mein Ladekabel mit dabei und habe gefragt, ob ich Strom bekommen kann. Ich muss mal kurz jemanden anrufen. Ich stank wahnsinnig nach Scheiße. Also es war mir unheimlich unangenehm. Hab dann das Kabel reingesteckt, hab wieder angerufen, meinte so, du Martin, mir ist gerade was ganz Schlimmes passiert. Ich habe meinen Schlüssel auf, kann ich bei dir schlafen? Er so, ja, komm vorbei. Hat alles geklappt und dann bin ich halt dann zum Meringdamm, hab dann ein Taxi angehalten, hab ganz viel die Fenster runtergemacht, weil ich so gestunken habe nach Scheiße. Bin dann zur Hasenheide, da hat er gewohnt früher. Und dann stell dir vor, und du bist bei deinem Schwarm, du bist erst seit 2 Tagen bekannt und du musst dem beichten, du stehst vor der Tür, musst dem beichten, du hast dir gerade eingeschissen. Kann ich bitte bei dir pennen? Und ich muss erstmal kurz unter die Dusche, weil ist alles vollgekackt. Der hat komisch geguckt, aber es ging ja nicht anders. Das war mir unheimlich peinlich, aber meine Güte, das ist menschlich, ne? Und dann sind wir irgendwann dann ins Bett gegangen und ich war auch wieder sauber und hab am nächsten Tag meine Schlüssel aus dem Büro geholt.
Und das war der Grund, warum es dann nicht weiterging?
Nee, Abwehr, der Grund ist vielfältig, das sprengt den Rahmen.
Nein, ich wollte jetzt nicht den Grund
wissen. Ich möchte auch nicht über diesen Menschen weitersprechen.
Aber es hing nicht damit zusammen,
dass du dich eingeschissen hattest. Nein, nicht damit zusammen, nein. Ja, meine erste Kackgeschichte.
Tada! Ich glaube, manche Leute wundern sich jetzt wahrscheinlich, warum du vorhin gesagt hast, du heißt Gina Tonic.
Ach so.
Ja, weil das, stimmt. Ich glaube, ganz viele Leute, die dich mittlerweile kennen, wissen nicht, dass
die wissen das nicht.
Nein. Du durftest dich da nicht mehr so nennen, ne?
Nein, das ist natürlich eine Lüge gewesen.
Ach so.
Ja, das weißt du noch gar nicht.
Nein.
Ach, also ich gehe mittlerweile damit offen mit um. Ich dachte, du weißt das schon.
Nein.
Also pass auf. Das war 2011.
Und ich habe wirklich gedacht, es gibt diese andere Person.
Das haben alle geglaubt, weil ich das sehr gut lanciert habe. Und ich wollte irgendwann nicht mehr Gina Tonic heißen, weil mich hat das so genervt, dass wenn man Gina Tonic googelt, da kommen irgendwie hunderte Gina Tonics auf der ganzen Welt.
Ah, ja? Okay.
Also der Name war inflationär benutzt. Und da dachte ich mir, ich muss jetzt, bevor ich wirklich so richtig berühmt werde, in Anführungsstrichen, aber wirklich man mich noch mehr kennt, muss ich diesen Namen ändern, bevor es halt unmöglich wird, den zu ändern. Und dann war ich bei einer Afterhour bei Ades Zabel und Biggie war auch da, Biggie van Blond, und die sagte dann so leicht aufgespult, Gina, oh, du musst Jurassic Parker heißen, das wäre ein toller Name. Und da dachte ich so, Jurassic Parker?
Deine Biggie-Impression, by the way, is very good.
Ja. Oder Tyrannia Rex, wie du möchtest. Und Tyrannia Rex war mir zu brachial.
Ja.
Und Jurassic Parker fand ich toll. Und dann habe ich mir zusammen mit meiner Ulrike Loch, mit der habe ich früher zusammengearbeitet und zusammen gewohnt, und wir haben viele Projekte miteinander gemacht, Und wir haben uns dann ausgedacht, wie kann man das irgendwie clever hinbekommen, dass es halt auch eine Pressemeldung wird.
Ja.
Und da haben wir uns ausgedacht, dass eine Drag Queen aus Polen auch Gina Tonic heißt und die hat mich verklagt, weil sie den Namen sich halt europaweit hat schützen lassen.
So smart.
Ja, und das war alles nur eine Lüge. Das haben alle geglaubt, ne? Ja. Und aber jetzt erzähle ich das seit 2-3 Jahren, erzähle ich die Wahrheit. Das ist ja Unsinn, jetzt irgendwie noch nach den ganzen 7 Jahren das zu verschweigen. Aber toll, dass das alle geglaubt haben.
Ich wusste das wirklich nicht. Ja, für mich war das plausibel. Also ich kenne das ja auch tatsächlich, dass Leute, ich glaube, Linda Pearl hatte auch mal ein ähnliches Problem, dass irgendjemand sie verklagen wollte und sie hat sich dann aber dagegen erfolgreich gewehrt.
Ja.
Aber das gab es ja immer mal, dass man so.
Ja, ja, ja.
Also ich habe zum Beispiel auch, ich darf keinen Merch verkaufen, wo Barbie in Barbie-Schriftzug, weil natürlich Mattel ein weltweites Markenrecht hat.
Ja.
Das darf ich zum Beispiel nicht, oder ich darf nichts verkaufen, wo es so wirkt, als wäre es gebrandet wie Barbie von Mattel. Also es muss schon immer der Nachname dazu. Und ich verkaufe jetzt Merch komplett ohne Namen, weil ich, ne, die Gefahr will ich nicht mehr eingehen.
Verstehe ich.
Gloria Viagra hatte, glaube ich, auch ein ähnliches Problem.
Ach echt? Wegen Viagra?
Ja. Jetzt rufst du gerade an, der
sich. Ach ja, dann geh doch mal ran.
Hi, mein Schatz, ich bin gerade mitten im Podcast mit Jurassic. Ich bin gerade mitten im Podcast mit Jurassica. Warte, ich mach dich mal auf Lautsprecher.
Ja, gerne.
Ist ja lustig. Wir haben gerade in der Sekunde deinen Namen gesagt, das ist kein Witz.
Echt?
Ja.
Hallo, Glory.
Hallo.
Das ist ja witzig. Schatz, ich ruf dich nachher an. Ist das okay? Geht's dir gut?
Ja, ja, ist okay. Macht weiter.
Alles klar, ich ruf dich nachher an. Bussi, hab dich lieb.
Jo, tschüss. Bis dann. Tschüss, ciao.
Bussi, hab dich lieb.
Ja, meine Glory liebe ich sehr.
Süß.
Ja. Nee, das Glory bei mir war ja auch holprig am Anfang, bis wir uns dann tatsächlich ins Herz geschlossen haben, so richtig. Und jetzt ist das richtig toll.
Hast du eine Mutter eigentlich?
Eine Drag-Mutter?
Ja.
Nein.
Nein?
Nein. Ich habe, also damals gab es sowas nicht, zumindest, also in meinem Umfeld gab es das damals nicht, als ich angefangen habe. Und dann habe ich mich ja da so selber auch reingefuchst. Und als ich in Berlin ankam, war ich ja für mein Empfinden schon viel zu weit dafür.
Und ja, aber es wird auch so gewesen sein.
Also ich erinnere einen Abend im Schwutz, da ich habe hinten in der Pepsi Boston Lounge meinen allerersten DJ-Gig außerhalb meines Internates gehabt. Für die Schwestern habe ich damals noch aufgelegt bei irgendeiner Charity-Geschichte. Und wir saßen dahin in der Pepsi Boston Lounge. Ich war als Schwester da, meine ich. Oder das war
du warst früher eine Schwester?
Klar, ich war bei den Schwestern, der perpetuellen Indulgenz.
Das gibt's ja nicht.
Ja, ja, auch länger, also bestimmt 2-3 Jahre. Ich bin in Berlin angekommen und ich brauchte dringend queeren Anschluss. Und
ja.
War ja in einer Beziehung. Mein Freund ist mir dann hinterhergezogen aus Köln. Wir hatten uns eigentlich getrennt. Und dann ist er mir hinterhergezogen, damit wir zusammen sein können. Und ich hatte dann quasi ein Zuhause mit ihm und hatte keine queere Bezugsleute mehr. Und das hat mir sehr gefehlt. Und ich habe dann eben geguckt, wie kann ich möglichst schnell in Kontakt mit anderen kommen, wo vielleicht auch so ein Community-Gedanke dahinter steht. Und war dann halt ein paar Mal im Schwutz. Und irgendwann bin ich dann auf die Schwestern aufmerksam geworden und dachte, na, das ist doch super.
Schau an.
Ja, so kam ich dahin. Und zu der Zeit auf jeden Fall war ich im Schwutz und dann kam irgendwann mal Renate Wandlander-Lagosa auf mich zu und sagte, also Barbie, wieso kannst du hier nicht rumlaufen und so und das ist ja viel zu glamourös für Kreuzberg und dann musst du entweder zu Bob Young, zu Melly und Sandy oder musst halt anders aussehen, du brauchst mal so eine Tuntenmutter. Und dann habe ich sie angeschaut und hab gedacht, irgendwie so, nö, also nö.
Verstehe, ja.
So möchte ich nicht aussehen. Also gar nichts gegen Renate, aber so der Look, das war nicht, ich wollte nicht in humaner Kleidung
rumlaufen. Naja, es gibt ja auch mittlerweile, also die Mutter gibt es ja, also Tunte ist ja mittlerweile nicht mehr so die Rentnerkostüm-Tunte aus dem Schwutz, die es früher so gab.
Nö.
Ja. Ganz momentan, Mütter gibt es ja ganz viele mittlerweile, gerade
ja?
bei den Jungen, ja, also ist hier so eine Christelle Airlines zum Beispiel, glaube ich, mittlerweile 3-4 Töchter.
Oh, wow.
Und das ist ja wieder sehr aktuell im Moment, aber ich habe auch keine Mutter.
Also ich denke zum Beispiel, ich denke tatsächlich drüber nach, seit letzter Woche, seit ich die Folge mit Georgina gemacht habe, die aus der Ballroom-Szene kommt und da gibt es halt diese Houses. Ich denke seitdem drüber nach, ob es nicht Sinn machen würde, ein Haus zu gründen, einfach um diese Art von Community auch wieder zu fördern, weil sich jetzt alles so auf Instagram süß, ja. verteilt und so.
Ja.
Und ich das halt auch, also diese Zeit bei den Schwestern, weil wir halt jedes Wochenende irgendeine Aktion hatten und irgendwo hingefahren sind zusammen und dann da uns zusammen geschminkt haben und irgendwie demonstriert haben und so. Das ist schon auch eine Art von Community, die ich vermisse. Aber ich habe immer ein Problem damit gehabt, mit der Vorstellung, meinen Namen irgendjemand anderem zu geben, dass dann Leute quasi mit meinem Namen rumlaufen, weil den behalten die auch. Und wenn die dann doof werden, wenn die dann plötzlich Verschwörungstheoretiker werden, stimmt, der AfD angehören und Attila Hildmann gut finden, was mache ich dann? So, ja, kann ich den Namen ja nicht wieder wegnehmen. Du hast
vollkommen recht, das stimmt, ja.
Das ist immer so meine Angst. So. Ja, also, gut, was ist mit meiner Legacy, wenn ich die loslasse, wenn andere Leute damit rumlaufen, dann habe ich ein Problem.
Also ich habe ja eine Tochter, Jackie O. Winehouse, wir sind ja auch schon seit langem befreundet und die hat mich halt so lange genervt, bis ich dann nachgegeben habe und gesagt habe, okay, dann bin ich jetzt deine Drag-Mutter. Aber die hat ja, mit dem Namen hat es gar nichts zu tun, also das ist Winehouse. Aber das wird auch meine einzige Tochter bleiben, aber da bin ich wirklich eine ganz passionierte und liebevolle Mutter und das macht mir unheimlich viel Freude, die nach wie vor immer noch so ein bisschen wieder runterzubringen und ihr so ein bisschen den Weg zu zeigen und so, obwohl die mittlerweile auch eine fantastische Karriere hingelegt hat als Aktivistin. Aber trotzdem, da habe ich wirklich mütterliche Gefühle gegenüber dieser Person.
Das glaube ich. Ich finde es schön, euch von außen zu sehen, weil ihr seid ja doch sehr, sehr unterschiedlich auch. Ne? Ja, ich meine, die Winehouse ist ja so die Politmaus mit dem Bart und du bist ja dann doch eher so, möchte auch Geld verdienen und so.
Ja, und Geld verdienen will die auch.
Ja. Aber sie wirkt von außen, als ging es ihr mehr um den Inhalt.
Gut. Das sehe ich jetzt. Ich kenne sie halt zu persönlich dafür. Ne? Wir reden doch oft über Gagenverhandlungen.
Das war shady. Ja.
Von mir oder von dir?
Von dir.
Sieht
aus, als ging es über Inhalt. Ach ja, das ist mir neu.
Ja, nein, die ist unheimlich aktivistisch und politisch auch wirklich sehr versiert. Das bewundere ich ja immer. Aber trotzdem muss die halt auch ihre Kohle verdienen. Die macht das ja auch hauptberuflich letztendlich. Ja, außer, dass sie mal in ihrem Pfannkuchenladen zweimal in der Woche arbeitet. So, ja. Und
ich habe lustigerweise, weil fällt mir gerade ein, ich hatte ja wegen der Schlachterplatte und so hatte ich so ein paar Ressentiments gegen dich. Aber der Moment, wo ich mich wirklich mit dir versöhnt habe, war ein Video, das ich auf Facebook damals, glaube ich, gesehen habe. Da bist du mit der Winehouse rumgelaufen und ihr habt so mit der Kamera vorm Europacenter den Weihnachtsmarkt, glaube ich, gefilmt.
Ja,
I don't know.
Weihnachtsmarkt, ja.
Und dann hatte sich so eine kleine Gang von Halbstarken, hatte dann irgendwie euch wilde Sachen hinterhergebrüllt. Und weil ich ja solche Erfahrungen oft gemacht habe, mein erster Impuls war so, oh Gott, wegrennen, verstecken, Sicherheit. Und ich habe das Video angeschaut und du bist einfach auf den Typen zu mit der Kamera und hast dich vor dem aufgebaut, bist ja nun auch zwei Köpfe größer gewesen als der.
Mindestens.
Und plötzlich flatterte dem dann doch auch das Arschloch. Aber hast dann gesagt, was hast du jetzt gesagt? Das wiederholst du jetzt nochmal und erklär das mal und so. Und da habe ich gedacht, was eine coole Sau. Also das fand ich richtig, richtig cool. Und da habe ich dich sehr ins Herz geschlossen. In dem Moment habe ich gedacht, ach, guck mal.
Tatsächlich muss ich sagen, das wirst du vielleicht auch kennen, also ich bin ja oft mit der Kamera unterwegs für meinen YouTube-Kanal, wobei ich jetzt mittlerweile es nicht mehr schaffe, so viel zu machen, leider Gottes. Wenn du eine Kamera mit dabei hast, ich bin da so viel mutiger. Also, weil die Kamera ist wie ein Schutzschild, weil dann auch die Menschen dir gegenüber viel schüchterner sind, weil sie wissen, sie werden gerade gefilmt.
Ja.
Und ich habe dadurch so ein Backup und ich weiß nicht, ob ich so gewesen wäre, wenn keine Kamera angewiesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass, ne, wenn so eine Kamera, da hast du quasi wie ein Zeugen dabei und man kann nicht einschätzen, wie viele Leute da zuschauen und ob das festgehalten wird und so, dann haben die eine Hemmung.
Ja.
Das ist, glaube ich, wirklich, ist vielleicht auch ein guter Tipp, wenn Leute in einer Situation sind, wo sie in der U-Bahn sitzen und das Gefühl haben, oh, das könnte brenzlig werden, vielleicht einfach so tun, als würde man sich selber filmen.
Ja, wirklich, finde ich auch, ja. Einfach so tun, als ob man gerade einen Livestream macht auf Facebook, ja.
Du hast vorhin ja Klaus schon angesprochen, deinen Partner. Ihr seid richtig verheiratet. Ne?
Wir haben eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Da gab es noch keine Homo-Ehe, wie es so landläufig heißt.
Ehe.
Wir sind jetzt im neunten Jahr sind wir jetzt.
Oh wow, das ist toll.
Voll. Ich war ja nie, also meine erste Beziehung mit diesem besagten Nils, die hielt 8,5 Jahre, aber wir haben uns lange her, da war ich 17. Und dieser Mann, jetzt im neunten Jahr, natürlich verändert sich so eine Beziehung und man muss immer dran arbeiten, aber dieser Mann ist an meiner Seite, der versteht mich, ich verstehe ihn und wir sind wirklich ein tolles Power-Team zusammen und das ist ganz toll, diesen Mann gefunden zu haben durch einen großen Zufall. Also es ist ja wirklich, das finde ich immer am Leben so spannend, wie man auf einmal auf einen Menschen trifft und der dann das ganze Leben so verändern kann. Mhm. Wir haben uns auf ein Sexdate getroffen. Und seitdem kleben wir aneinander. Und das ist die Liebe meines Lebens im Moment. Und ich hoffe, das bleibt auch noch so. Und wenn nicht, dann geht man halt irgendwann mal auseinander. Aber ich kann es mir momentan nicht vorstellen.
Ihr wirkt auch sehr harmonisch, wenn man euch zusammen sieht. Also ich habe viele Beziehungen ja auch schon aus der Nähe erlebt und hatte auch ja selber schon ein paar. Und dass das nach so langer Zeit auch in Situationen, gerade so Backstage vor der Show oder so, wenn man das, also da bin ich tendenziell biestig und angestrengt und stressig und kann dann auch links und rechts austeilen. Und das war jetzt auch vor der, als ich bei dir im BKA auf der Paillette war. Ihr wart einfach super harmonisch und halt, ihr wirkt wie ein Team. Ihr wirkt nicht wie.
Wir sind ein Team.
Ja,
ist toll. Und der unterstützt mich halt auch. Das hört sich immer so blöd an, der unterstützt mich. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, recht anstrengend, mit jemandem zusammen zu sein, der diesen Beruf macht wie ich. Muss wirklich furchtbar anstrengend sein. Und er trägt es stoisch. Und ich habe das gelernt, weil ich habe das tolle Buch gelesen, Der Weg des Künstlers. Mhm. Ist ein ganz, kennst du das? Mhm. Ja. Und da habe ich gelernt, Klaus ist ein Schattenkünstler. Schattenkünstler sind Menschen, die selber nie ihre Kunst ausleben konnten, durften, wollten, könnten. Und durch ihren Partner, der Künstler ist, finden sie den Weg zur Kreativität zurück. Mhm. Und das ist bei Klaus tatsächlich so. Also ganz viele Texte, die ich schreibe, die textet Klaus auch mit. Und der gibt Ideen für meine Videos oder auch für meine Shows. Dieses große Sektglas, was ich in meiner Show habe, was ja mittlerweile wirklich, jetzt beim CSD in Magdeburg haben die extra ein großes Glas für mich organisiert, weil ich brauche wohl ein großes Sektglas. Das war Klaus' Idee damals.
Merchandise, Schatzi. Ich rieche Merchandise. Ja.
Und das ist ganz toll, dass halt Klaus auch so dadurch halt so mitarbeitet an der Jurassica Parker. Das ist großartig. Das ist ein großes Geschenk.
Und er war ja auch im BKA involviert. Also er hat ja immer auch aus dem Off quasi Fragen an mich, die du mir stellen sollst oder Bilder oder so, auf den Drucker geschickt, die du dann am Tisch ausgedruckt bekommen hast. Also sehr interaktiv, diese Show.
Sehr interaktiv. Kann man sich alles angucken auf youtube.com/Jurassica Parker.
Ja, ich packe den Link dazu in die Shownotes. Wenn ihr über Spotify hört, nochmal der Hinweis, Shownotes gibt es bei Spotify nicht, dann gibt es die über, könnt ihr bei YouTube entweder in den Kommentaren gucken oder bei Apple Podcast oder bei all den anderen Anbietern. Aber ja, bei Spotify gibt es keine Shownotes.
Sehr gerne.
Da packen wir den Link dazu. Das läuft ja nach wie vor, also das läuft ja sehr erfolgreich und auch trotz Corona, ist das ist richtig, ne?
Wir haben ja am Beginn des Lockdowns haben wir sofort auf Livestreams umgestellt, oder das BKA besser gesagt, die waren ja eine der ersten Locations, die wirklich Livestreams sofort gemacht haben. Umgerüstet haben aufs Fernsehstudio sozusagen, um irgendwie weiter Kultur machen zu können. Und das lief überraschend gut auch online und jetzt so langsam stocken wir wieder das Publikum auf, bis auf 90 Leute hoffentlich Ende des Monats. Und die Show ist tatsächlich so erfolgreich geworden, ich habe das ja damals nie gedacht, vor 6 Jahren, dass tatsächlich die Leute gar nicht so oft wegen meiner Gäste kommen, die sie dann nicht kennen. So neulich war zum Beispiel die Gabby da von Queensberry.
Ja.
Ja,
ach Gott, die noch? Ja, natürlich.
Und ich
hatte ich auch schon eine Nacht im Rauschgold.
Ja, ich auch. und Gabby kam eine Stunde zu spät, ein bisschen schwierig, und habe dann die Show halt schon alleine begonnen. Sie kam nach einer halben Stunde Showbeginn, kam sie dann auch schon mal. Und ich habe dann gefragt, wer ist denn heute alles wegen Gabby da? Und niemand hat sich gemeldet. Der Saal war voll und die kamen alle, weil sie halt Jurassica Parker sehen wollten. So. Und das finde ich ganz toll, dass das so gut funktioniert. Und das BKA war, finde ich, im Nachhinein unheimlich mutig gewesen, so eine ungeübte Moderatöse da reinzuholen und zu sagen, komm, mach doch mal gucken, was draus wird. Das ist ein großes Lob ans BKA, an Uwe Berger auch, dass der so einen Mut hat, das jungen Künstlern eine Bühne zu bieten, so, ja. Und das ist ganz toll. Ich werde das noch sehr, sehr lange weitermachen.
Also ich hatte da auch sehr viel Spaß. Ich war sehr betrunken, ich kann mich an nicht viel erinnern.
Ja.
Obwohl wir gar nicht so wahnsinnig viel getrunken haben.
Ein paar Wodka waren mit dabei, ne?
Ja, also ich glaube 2 Backstage und 4 auf der Bühne oder so. Das ist dann, vielleicht habe ich auch das, im Nachhinein, ich war dann am nächsten Morgen, bin ich aufgewacht und habe gedacht, warum kann ich mich an wenig erinnern, aber I was drunk. Schatz, ich habe gestern bei Instagram in meine Stories gepostet, dass ich dich zu Gast habe, dass ich mich sehr freue. Und falls jemand eine Frage hat, die er dir schon immer mal stellen wollte, darf er das bitte tun? Hast du Bock, die zu beantworten?
Natürlich.
Also wir machen natürlich nicht alle, das ist viel zu viel. Und vieles erklärt sich von selbst. Zum Beispiel die Frage, warum du immer so einen Durst hast.
Weil ich Alkoholikerin bin.
Woher hat die Süßmaus das kleine Sektglas? Das kann ich beantworten. Von TK Maxx, das weiß ich.
Ja, das stimmt.
Wie und wann bist du zu Drag gekommen? Das haben wir schon beantwortet.
Mhm. Ja.
Wieso sie immer so unfassbar unvorbereitet in ihre Late-Night-Show geht.
Das ist, das gehört zum Konzept dazu. ich bin besser, wenn ich unvorbereitet bin. Habe ich immer wieder gemerkt, also ich habe am Anfang auch so Moderationskarten geschrieben und wirklich auch mich auf meinen Gast sehr vorbereitet Und wenn ich so einen Leitfaden habe, dann werde ich unentspannt und nicht mehr lustig. Mhm. Und da hat Klaus irgendwann gesagt, hör auf, dich vorzubereiten, bist besser, wenn du unvorbereitet bist. Und das stimmt wirklich. Mhm. Ja, ist so. Auch wenn es vielleicht für den Gast wie für dich manchmal da ein bisschen sich so anhört, als ob ich mich nicht dafür interessiere, weil ich vor mir sitze, aber das stimmt
ja
nicht.
Auch, das war ja auch Fun. Also
ja, naja. Ja,
man darf ja nicht denken, dass man, also ne, wenn ich dir sage, das ist ja toll, dass du dich nicht vorbereitet hast, dann meine ich das ja nicht ernst. Das ist natürlich auch ein Witz und die Leute lachen, ja. Das ist alles schön. Woran liegt es, dass Barbie und du die fantastischsten Drags Berlins seid?
Weil wir die fantastischsten Drags Berlins sind. Das ist aber auch Unsinn. Also es gibt so viele andere tolle Drags, ganz ehrlich. Also,
absolut.
Und das, wenn ich ganz kurz sagen darf, das nervt mich immer so. Es gibt immer so, dann so Zuschriften auf Instagram, sowas wie, oh, du siehst so schön aus, oh, du bist so schön. Und ich denke mir so, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht, weil ich will nicht schön sein. Ich will irgendwie Leute erreichen mit meinem Humor oder mit meiner Message, aber wie ich aussehe, ist mir da ehrlich gesagt ziemlich egal.
Auch das stört mich nicht. Die Leute dürfen mir gerne sagen, dass ich schön bin. Ich habe eher, doof. Was ich nicht mag, ist, das habe ich häufig, wenn man Fotos zusammen macht. Mhm. Das hatte ich mit Conchita zum Beispiel ganz krass. Jedes Mal, wenn wir ein Foto zusammen gemacht haben in Drag und sie hat das gepostet wenn sie es gepostet hat, dass dann ihre Fans automatisch mich schlecht machen, um sie schön zu reden.
Ach, wirklich?
Also immer so, du siehst wunderbar aus, aber deine Freundin,
Oh, bitte.
Und das beobachte ich häufig, dass Fans ganz oft um ihren Star quasi oder ihr das Objekt ihrer Begierde hochzureden, dann andere niedermachen müssen. Das finde ich, also das hat auch für mich mit Fantum nichts zu tun. Das finde ich einfach blöd.
Ja.
Wann gehst du endlich mit deinem Podcast online? Du machst einen Podcast?
Das ist ein langes Thema. Ich bin eigentlich in Verhandlungen mit einer Produktionsfirma, die mit mir was machen wollte, aber die käsen sich aus. Ich habe tatsächlich momentan nicht wirklich Energie und Lust, das selbst wirklich zu machen. So, ich bewundere das, dass du das hier so wöchentlich machst.
Zwei Podcasts.
Zwei Podcasts. Und mit Paul Schulz und mit Tatjana Berlin, ja, den anderen.
Hast dich doch vorbereitet.
Ein bisschen. ich würde gerne einen machen. Momentan steht es noch nicht auf meiner Agenda, aber irgendwann wird es wahrscheinlich mal passieren. Ja.
Gut. So. Hast du denn irgendwas, was du noch pluggen willst? Irgendwas, worauf du hinweisen willst? Events? Na, irgendwelche Events, die kommen, Merchandise-Seite?
Hab ich nicht, hab kein Merchandise. momentan ist meine Late-Night-Show mein wichtigstes Baby und ich mache jetzt zweimal im Monat statt einmal im Monat, bis Dezember, und ich habe tolle Gäste. Marcella Rockefeller wird am 19.09. da sein. Ich liebe ja über alles. Ich die auch. Ist neulich im Fernsehgarten aufgetreten. Überleg dir das mal.
I know.
Im Fernsehgarten. Und der Kevin Kühnert wird dann am 3.10. da sein. Da freue ich mich auch sehr, weil ich mit Politikern immer so ein bisschen Probleme auf der Bühne habe, weil die immer so schwierig sind.
Steif sind die und die erzählen nicht so viel.
Ja, und viel Information in kurzer Zeit packen wollen und dann immer vergessen. Naja, egal.
Ja, ja.
Aber ich habe ganz viele tolle neue Gäste und das wird ganz schön. Und da sollen alle Leute hinkommen. Das ist auf meiner Website zu sehen, jurassicaparker.com.
Packen wir auch in die Shownotes.
Ja.
Aber geil mit Marcella, ich freue mich.
Ja, Marcella ist
toll. Da muss ich gucken, dass ich das hinkriege.
Ja.
Okay. Jupp, mein Schatz, das war sehr schön mit dir.
Ja, finde ich auch. Vielen Dank für deine Einladung. Tschüss.
Tschüss.